HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Er ist jung, brillant, sieht gut aus und er ist der Klassik-Checker. Der österreichische Geiger Emanuel Czechnavorian ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Imke Turner. Herr Czechnavorian, das mit dem Klassik-Checker, das müssen wir vielleicht als erstes klären. Wieso Klassik-Check?
Also Ursula Magnus von Radio Klassik Stephansdom wollte mich auf einmal sehr spontan treffen. Plötzlich hat sie mich mit der Idee konfrontiert, wie wäre es, wenn ich meine eigene Sendung habe. Denn ich bin bei Education-Projekten, bei der Musikvermittlung sehr leidenschaftlich dabei. Ich war auch nicht an einem Musikgymnasium, das heißt, ich habe in meiner Schulzeit gelernt, wie man mit Nicht-Musikern über klassische Musik spricht. Und ja, mich hat das sehr gefreut und dann haben wir gedacht, wie soll die Sendung heißen? Und ja, mein Nachname wird eben Czechnavorian ausgesprochen, obwohl sehr irritierend geschrieben wird mit TJ. Ja, aber dann checke ich halt, was so los ist in der klassischen Musik.
Ja, schönes Wortspiel, der Name gibt es vor, zeugt aber auch oder lässt vielleicht ein kräftiges Selbstbewusstsein durchblicken, dass man sich mit so einem Namen dann in die Öffentlichkeit wagt. Ist das so? Sind Sie ein selbstbewusster Typ?
Ja, also als Künstler, der rausgeht und seine Musik präsentiert, seine Kunst präsentiert, muss man schon, ja, ich würde nicht sagen, überzeugt sein von sich, sondern überzeugt sein von dem, was man tut, was man erzählt auf der Bühne. Aber natürlich auch sind die Momente der Selbstzweifel sehr, sehr wichtig für Musiker und allgemein für Künstler, denn wenn man nichts hinterfragt, kommt man auch nicht weiter.
Wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat, dann, ja, dann bleibt man stehen, das ist richtig. Spielen Sie gerne für Publikum?
Sehr gerne, also das ist für mich eigentlich somit das Schönste, wenn man rausgeht und ein Publikum, ein neugieriges Publikum im Idealfall hat. Aber auch wenn das Publikum am Anfang noch skeptisch ist, ist auch sehr schön, wenn man hoffentlich dann im Laufe des Konzerts das Gefühl hat, okay, die kommen jetzt mit und man hat es geschafft, die mitzureißen.
Wie viel kriegen Sie denn eigentlich mit vom Publikum? Denn im Normalfall stehen Sie auf der Bühne, Sie werden angestrahlt, nicht das Publikum. Schafft man das überhaupt, das wahrzunehmen, wer da so im Publikum sitzt, wie das drauf ist?
Also ehrlich gesagt, je mehr ich Konzerte spiele in verschiedenen Sälen, desto klarer wird mir, was so meine Idealvorstellung ist. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich mag es nicht, wenn der Saal ganz dunkel ist. Also ich möchte schon die Menschen auch wahrnehmen. Und ich mag das Gefühl nicht, wenn ich dann ganz allein auf der Bühne bin. Und gerade diese Saison war sehr spannend, da ich sehr, sehr oft alleine auf der Bühne war wegen der Rising Star Tournee. Und da war es mir schon wichtig, dass ich die Menschen einfach auch wahrnehme. Und das ist schön. Auch wenn ich merke, da sind einige Menschen unaufmerksam. Zum Beispiel in der ersten Reihe, wenn da Kinder zum Beispiel unruhig werden. Das stört mich ja nicht so wirklich, denn ich denke mir, ja, also es liegt an mir und da versuche ich dann noch mehr musikalisch sozusagen überzeugender zu spielen und meistens bekomme ich dann die Aufmerksamkeit.
Also das gelingt tatsächlich, dass Sie so eine Rückmeldung bekommen, da ist jemand gerade nicht bei mir, jetzt gebe ich mir richtig Mühe. Und
schon, es war sehr, sehr, also prägend war jetzt ein Erlebnis in Porto, da saß eben ein Kind in der ersten Reihe. Und es war ein sehr anspruchsvolles Programm, das gebe ich schon zu. Also da war die Bartok-Solosonate dabei, da war die Sonate von Isaïe, also keine leichte Kost, ja. Und ich habe es einfach selbst gedacht, naja, als Fünfjähriger hätte ich vielleicht auch meine Schwierigkeiten bei Bartok. Und da habe ich wirklich dann ab einem Moment teilweise nur für ihn gespielt. Also ich habe wirklich ihm die Geige präsentiert und erzählt und nach einiger Zeit, er hat das gespürt und das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Und nachher ist er zu mir gekommen und seine Mutter hat erzählt, dass er eben angefangen hat, Geige zu spielen und das war dann natürlich umso schöner.
Toll, ja. Kennen Sie eigentlich sowas wie Lampenfieber?
Lampenfieber, nein, es überwiegt die Freude doch, also eben, weil ich das so sehr genieße, für den Leuten meine Kunst zu präsentieren. Ich kann es kaum erwarten. Also es gibt Musiker, die sagen, sie können am Vormittag keine Konzerte spielen, weil sie dann noch nicht 100% wach sind. Ich habe jetzt ja einige Konzerte, einige Matineen gegeben und das fand ich sehr schön, denn ich bin aufgestanden und da ging es gleich auf die Bühne und da musste ich nicht großartig viel warten. Also Natürlich, wenn ich jetzt zurückdenke im Finale vom Sibelius-Wettbewerb, also wenn mich Menschen fragen, ob ich je nervös war oder nervös bin, sage ich schon, wo es mir klar wurde, dass ich im Finale vom Sibelius-Wettbewerb bin. Und das war eine Live-Übertragung in der ganzen Welt, im Internet und im finnischen Fernseher und im Radio und so weiter und so fort. Das, ja, das, da ist es, glaube ich, normal, dass man ja auch nervös wird.
Aber Sie schaffen es, das dann in positive Energie umzuwandeln?
Ja, also damals war das nicht so leicht, wie sagen wir mal, bei den letzten Debüts und Konzerten. Aber ja doch, also auch da habe ich es dann letztendlich dann im zweiten Konzert, im Sibelius-Konzert geschafft, das abzulegen.
Hat ja ganz offensichtlich auch geklappt, denn sonst würden wir wahrscheinlich jetzt nicht miteinander reden.
Ja, wahrscheinlich.
Eine Folge davon war Ihre Debüt-CD und auch die zeugt von Selbstbewusstsein, denn auf dieser CD präsentieren Sie sich solo. Solo-Violine, das ist jetzt eher was für Spezialisten. Ja. War das schwierig, die Plattenfirma davon zu überzeugen?
Ich denke, dass es, wenn jemand eine ganz klare Vision hat und wirklich sehr stark für etwas brennt, dann ist es nicht so schwierig, andere Menschen von einer Idee zu überzeugen. Und ich kann mich erinnern, ich bin mit den Verantwortlichen da gesessen und habe leidenschaftlich über das Programm gesprochen und erzählt über die Zusammenhänge der Stücke und über die Möglichkeiten, über die klanglichen Effekte und so weiter. Und ja, nach einigen Minuten waren die Herrschaften dann überzeugt, was mich sehr, sehr gefreut hat.
Ein Stück auf dieser CD ist in Zusammenarbeit mit Ihnen entstanden, ein Stück von Christoph Ehrenfellner, Suite des Alpes. Wie müssen wir uns das vorstellen, diese Zusammenarbeit?
Christoph Ehrenfellner habe ich kennengelernt 2012. Er ist ja selbst Geiger und hat bei meinem Lehrer Gerhard Schulz auch vor einigen Jahren studiert. Und Gerhard Schulz hat uns eben bekannt gemacht und zuerst war das einfach eine rein kollegiale Freundschaft, würde ich mal sagen. Und er ist ja auch Dirigent und so habe ich 2014 dann unter seiner Leitung ein Konzert gespielt im Wiener Konzerthaus. Und nach und nach habe ich auch sein Oeuvre für mich entdeckt und als es klar wurde, dass ich vom Wiener Musikverein und Konzerthaus nominiert werde für den Rising Star Zyklus, wo ich mich für das Soloprogramm entschieden habe, da habe ich einfach nur an den Christoph gedacht, weil es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass wenn ein Solostück geschrieben wird, dass der Komponist sehr viel Wissen über die technischen Möglichkeiten hat.
Dass er ja hat, weil er, wie Sie sagten, selber Geiger ist, aber eben auch mit den Möglichkeiten, die Sie haben wahrscheinlich.
Genau, und dadurch, und da wir uns schon mittlerweile sehr, sehr gut kannten und die Freundschaft dann noch intensiver war und weil er meinen Spielstil gut kennt und kannte, hat er mir sozusagen ein Stück auf den Leib geschrieben, wie man so schön sagt. Und ja, die Idee, so ein Konzept haben wir auch zusammen entwickelt. Das ist einfach, das sind schöne Erinnerungen. Wissen Sie, wenn ich zurückdenke, das war wie eine Geburt von einem Kind. Das hat so angefangen mit ganz, ganz langen Telefonaten. Also ich habe dann nach Konzerten so lange telefoniert und überlegt und diskutiert, wie man so ein Stück anlegt. Viele Menschen haben ja Probleme mit der zeitgenössischen Musik und zeitgenössische Musik eingebettet in einem recht komplizierten und komplexen Soloprogramm. Da mussten wir uns wirklich was einfallen, was einen Unterhaltungswert hat im positiven Sinne. Und da er aus Salzburg stammt, ist er eben mit der alpinen Volksmusik ja aufgewachsen. Und das war sein großer Wunsch, diese alpine Volksmusik wirklich auch ja in seine Musik einzubinden. Und so ist das wunderbar entstanden. Und jetzt eben im Zwiefache, also ein Teufelsfinale, wie er das genannt hat. Und da wird die Moderne eben mit der Volksmusik vermischt.
Das hören wir uns jetzt an. Emanuel Cechnavorian mit dem Zwiefacher aus der Suite des Alpes von Christoph Ehrenfellner. Der Zwiefacher aus der Suite des Alpes von Christoph Ehrenfellner, gespielt von Emanuel Cechnavorian. Und der ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Imke Turner. Ja, Herr Cechnavorian, so hat es die zeitgenössische Musik natürlich leichter, wenn immer wieder was Vertrautes darin vorkommt, oder?
Ja, vor allem denke ich, dass zeitgenössische Musik die Menschen emotional berühren soll. allgemein Kunst. Wenn sie nur ja mathematisch daherkommt und das ist vielleicht für die Fachmenschen interessant und ja eben das Wort hier ist interessant, aber ich denke, wenn das Publikum da sitzt, sollte es nicht interessiert, sondern mit Herzblut zuhören.
Ja, wenn man schon sagt interessant, dann ist man meistens nicht mit dem Herzen dabei.
Ne? Diplomatische, genau.
Wie fing das denn eigentlich alles an bei Ihnen mit der Geige? Wann kam die in Ihr Leben?
Ja, die Musik war auf jeden Fall von Anfang an da. Also da war ich, glaube ich, noch im Bauch meiner Mutter. Aber die Geige speziell doch mit fünfeinhalb. Ich weiß, dass ich sämtliche Proben meines Vaters besuchen durfte. Der Dirigent ist. Und ich habe auch bei den Kammermusikproben meiner Mutter, die Pianistin ist, immer zugehört. Aber die Geige speziell, ich weiß es nicht, meine Mutter erzählt, dass ich eben bei den symphonischen Konzerten immer sehr aufmerksam auf die Violinen geschaut habe. Ja, ich wollte, mein Vater hat mir einen Mini-Taktstock geschenkt, auch eine kleine Bühne für mich bauen lassen und ich habe da heftig schon mit 3, 4 dirigiert und ich habe auch genossen, Schlagzeug zu spielen. Aber dann kam eben, ich habe dann eine Spielzeuggeige gehabt und aus dem Nichts weiß ich, dass ich dann meinem Vater, der war auf einer Tournee und dann hat er gefragt, ja, was für Geschenke wir haben wollten und meine Schwester wollte halt mit 5, was will man, mit 5, 6 Puppen und irgendwelche Spielzeuge und ich habe dann ganz ernst gesagt, Papa, ich möchte eine Geige, aber eben die Spielzeuggeige ist eh kaputt, die will ich jetzt nicht, ich möchte eine echte Geige. Und meine Mutter hat panisch den Hörer genommen und gemeint, nein, du darfst das nicht machen. Ein Musikerleben, wie du weißt, ist schwer. Aber Gott sei Dank hat mein Vater nicht auf sie gehört und eben diese Geige dann nach Hause gebracht.
Die Begabung, die hat sich dann sehr schnell herausgestellt, aber Begabung alleine reicht nicht. Also ohne Fleiß geht gar nichts. Sind Sie ein disziplinierter Typ?
Ich habe Disziplin eben lernen müssen. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, es gibt keine disziplinierten 10-jährigen Kinder. Also zumindest habe ich sie nicht kennengelernt. Ich glaube, da müssen die Eltern wirklich dahinter sein. Einerseits mit sehr viel Liebe, andererseits eben doch mit Ansprüchen. Und so war das bei mir zu Hause. Meine Eltern waren sozusagen, wenn es nicht um die Musik ging, für mich die besten Eltern, die man haben konnte, aber auch musikalisch jetzt im Nachhinein gesehen. Natürlich war das nicht einfach, wenn die Eltern alles besser gewusst haben und geübt haben und dann darauf bestanden haben, dass eben die Phrase dann langsam einige Male wiederholt werden soll. Ich wollte natürlich, wie alle Buben mit 10, 11, wollte ich dann rausgehen und Fußball spielen oder Freunde treffen und PlayStation spielen. Aber da waren eben die Eltern gefragt und Gott sei Dank haben sie da nicht nachgegeben. Bei meiner Schwester schon. Meine Schwester hat einfach nicht diese Leidenschaft gehabt für die Musik. Sie hat Klavier gespielt, aber meine Eltern haben gespürt, also wenn die Leidenschaft nicht so groß ist, dann wird es schwer im Berufsleben. Und da haben sie einfach meiner Schwester gesagt, also wenn du magst, kannst du weiterhin hobbymäßig Klavier spielen. Muss auch nicht sein. Aber bei mir, dass sie bemerkt haben, wie gerne ich einfach auf der Bühne stehe. Und ja, es ging bei mir immer nur um die Musik. Ich habe stundenlang Schallplatten gehört und einfach Musik aufgesaugt. Und ja, das Üben musste halt dann einige Jahre. Zwingen wäre vielleicht übertrieben. Aber war eben
schon so ein gewisser Druck
ja,
mit dabei.
Ja, und dann mit, ich weiß noch, nach den ersten internationalen Wettbewerben, mit 14, 15, da habe ich verstanden, gut, also ohne Üben geht es einfach nicht. Weil davor habe ich mir immer gedacht, naja, vielleicht also die Eltern übertreiben es und ich kann doch eh das ganz gut spielen und so weiter. Aber da habe ich ja mit 15 gemerkt, wenn ich wirklich ein technisches Niveau erreichen soll, wo ich meine Gefühle, meine Emotionen auf dem Instrument ausdrücken möchte, dann ist das mit harter Arbeit verbunden.
Und dann ist es ja noch die Frage, wie man übt. Also es reicht ja nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt heute meine 4 Stunden wieder abgeleistet. Nein, das, oder 5 genau. Stunden, sondern dass man sinnvoll übt. Oder das ja. Macht es ja noch mal schwerer, weil es ja. Ja nicht unbedingt Spaß
ja.
Macht.
Ja, und da muss ich sagen, wünsche ich allen meinen jüngeren Kollegen viel Glück mit den Lehrern. Es hat sich irgendwie nicht etabliert, dass die Lehrer unbedingt einem erklären, wie man übt. Also es gibt viele Lehrer, man kommt hin und hört sich an, wie das musikalisch alles sein soll. Aber wie man übt, wird zu wenig meiner Meinung nach erklärt. Und da sind natürlich die Kinder, deren Eltern Musiker sind, haben dann natürlich einen Vorteil.
Wie viel üben Sie heute?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich muss in letzter Zeit oft schmunzeln, wenn ich nach Wien komme. Früher war Wien die Stadt, ich habe das identifiziert, als natürlich meine Lieblingsstadt und mein Zuhause. Aber das war so die Stadt, wo ich mich auf die Konzerte vorbereitet habe. Und das war, hier war sozusagen meine Arbeitsstadt, ja, mein Trainingslager. Und jetzt hat sich das gewendet, da ich immer weniger in Wien bin. Wenn ich nach Wien komme, heißt Wien für mich totale Entspannung und am besten alles Mögliche machen, nur nicht Geige üben und nicht musizieren. Aber auf Reisen, wenn ich in einer Stadt ankomme, also ich kann jetzt keine Stundenzahl nennen, in den Sommerferien, wo ich zum Beispiel mich auf dieses Solo-Programm vorbereitet habe, also da waren schon teilweise 12, 13 Stunden, also da habe ich wirklich, bin aufgestanden, habe geübt, bis ich nicht mehr konnte, aber bei so einer schwierigen Literatur geht es auch nicht anders. Aber auch, ja, ich spiele schon sehr oft und seit einigen Jahren das Sibelius-Violinkonzert, aber man muss es immer wieder, wenn man dann in der Stadt ankommt und weiß, aha, jetzt habe ich eine Probe mit Orchester, dann muss man so ein Qualitätsbewusstsein haben, dass man sich nochmal hinstellt und das alles nochmal erarbeitet.
Aber gibt es tatsächlich Tage ohne Üben, ohne Geige?
Also bei mir auf jeden Fall. Und das kann auch sehr schön sein. Ich habe jetzt unlängst eben in den Weihnachtsferien ja fast 20 Tage den Geigenkasten nicht aufgemacht. Und das erste Konzert war dann in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das war so am 10. Jänner. Und Sie können sich nicht vorstellen, mit welchem Hunger ich da auf die Bühne rausging. Also, aber das habe ich gebraucht. Und bei den letzten Konzerten im Dezember war schon so, dass ich einfach mal was anderes machen wollte.
Aber die Finger laufen dann trotzdem. Also ist das, also dass sie Hunger hatten, glaube ich, aber dass die Mechanik dann auch noch mitspielt.
Ja, das ist sehr typabhängig und das sind dann körperliche Fragen und physische und manche können dann sich eben nicht erlauben, 20 Tage nicht zu spielen, weil dann alles quasi steif wird und man muss dann sehr viel nochmal investieren, um wieder in Form zurückzukommen. Im Moment habe ich zumindest das Gefühl, dass ich mir das schon leisten kann. Natürlich war das ein Ausnahmefall, dass ich 20 Tage kein Konzert habe. Das ist jetzt, hat sich das so ergeben, dass es eine wirkliche Seltenheit ist. Also bei mir ist das nicht so streng, ja.
Emanuel Czechnowarian, wird Zeit, dass wir jemand anders mal spielen lassen, dass wir wieder ein wenig Musik hören.
Auf
Sie haben
Fall.
Sich Musik von George Gershwin ausgesucht. It Ain't Necessarily So. Wir haben jetzt eine Aufnahme mit Jascha Heifetz.
Ja, also Jascha Heifetz ist, war und wird immer ein Idol sein. Da scheiden sich ja die Geister. Ich habe das so das Gefühl, bei den Geigern, entweder man bewegt sich in Richtung Oistrach oder Heifetz. Und das ist ganz spannend, weil meine ersten Geigenlehrer, wo ich dann von Heifetz gesprochen habe, die haben gemeint, wenn einige Jahre vergehen und du ein bisschen älter wirst, dann wirst du auch mehr Oistrach schätzen. Und ich muss sagen, vielleicht muss ich ja noch älter werden, aber die Liebe zu Heifetz und zu diesem glühenden Ton und zu dieser Brillanz.
Und die technische Brillanz vor allem.
Ja, die technische Brillanz und dieses, ich denke, man sollte auch, das Musizieren sollte auch zum Typ passen. Und wenn einer auch elegant ausschaut und eine elegante Körperstatur hat, dann sollte auch sein Spiel eben von Eleganz geprägt sein. Und da passt es dann nicht, wenn zum Beispiel ein eleganter Mensch dann eben mit einem wirklich ganz, ganz fleischigen und kräftigen Ton daherkommt. Das ist dann, glaube ich, nicht ganz authentisch. Und mich begeistert Heifetz immer.
Jascha Heifetz mit George Gershwin und er selbst hat es auch eingerichtet für die Violine. Jascha Heifetz und Emanuel Bay mit It Ain't Necessarily So von George Gershwin. Emanuel Czechnowarian ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Imke Thurner und Sie haben sich diese Musik gewünscht. Ist Heifetz eines Ihrer Vorbilder?
Also Vorbilder, das ist so eine Sache. Ich verehre ihn zutiefst und lerne sehr viel von ihm. Also natürlich habe ich meine Lehrer und von denen lerne ich immer noch so viel. Also zum Beispiel mit Professor Gerhard Schulz telefoniere ich ja jede Woche mehrmals. Aber ich finde, dass man als Künstler auch von Kollegen lernen kann, die vielleicht auch nicht mehr leben oder wenn man mit denen nicht einmal gesprochen hat, einfach aus den Aufnahmen. Zum Beispiel, wir haben diese herrliche Aufnahme gehört und da gibt es diese Rutscher, die ja Sängerqualitäten haben und da muss ich dann keinen Unterricht bei Heifetz haben, sondern ich lerne einfach beim Zuhören. Aber zurück zu Ihrer Frage eben, was die Vorbilder angeht. Ja, ich höre wirklich sehr gerne mit großem Enthusiasmus meine Kollegen an und da möchte ich mich nicht festlegen, sondern eben jeder hat seine absoluten Stärken und die inspirieren mich und ja, das ist, glaube ich, auch ein mit Lernen verbunden.
Geht das auch ganz praktisch, dass Sie sich Supervision einholen, zum Beispiel bei Ihrem ehemaligen Professor, bei Gerhard Schulz oder bei anderen, vielleicht auch bei Dirigenten, mit denen Sie zusammenarbeiten?
Auf jeden Fall, das sind dann Gespräche, also hoffentlich ist man dann mit 20, Anfang 20 doch eigenständig und hat seine eigenen musikalischen Vorstellungen, aber natürlich ist das sehr wichtig zu wissen, was großartige Kollegen, was sie sich da vorgestellt haben oder was deren Meinung ist, das ist ganz essentiell.
Ja, oder dass man einfach vielleicht auch mal ein Feedback bekommt, denn das, also wir haben eben auch über Kritiken gesprochen, das Absolut. Ist ja nicht unbedingt immer das, was man als Künstler wirklich ernst nehmen kann, aber das, was einem Kollegen sagen zu der künstlerischen Entwicklung, ist dann vielleicht ja doch wichtig.
Wobei eben nicht alle Kollegen, weil es ist ja Kunst, ist ja Geschmackssache und man sollte dann eben Persönlichkeiten finden, die gemeinsame Sprache sprechen. Also ich mag die Idee nicht, dass Musik eine einheitliche Sprache ist. Musik ist genau wie die Sprache selbst sehr breit gefächert und wenn es Englisch, Französisch, Italienisch und so weiter gibt, dann gibt es in der Musik auch verschiedene Sprachen, die gesprochen werden. Also klar, wenn ich jetzt ein Tschaikowski-Konzert spiele, wird ein russischer Dirigent mir ganz andere Ratschläge geben, weil er einfach die Musik anders empfindet. Und also da sollte man wirklich ganz genau und hoffentlich Glück haben, dass man die richtigen Menschen trifft, die eine konstruktive Kritik abgeben können.
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Sie nicht mit jedem Dirigenten zusammenarbeiten könnten, wenn der eine grundsätzlich Auffassung hat von Musik?
Können auf jeden Fall. Also da muss man auf jeden Fall, gerade als junger Künstler, muss man da sehr, sehr flexibel sein und sich auf alles einlassen und ich genieße das, ich kann das gleich im selben Atemzug sagen, dass auch wenn ich eben mit einem russischen Dirigenten spiele und der dann mit Ratschlägen kommt, dass ich das sehr wohl ernst nehme und wenn mir da etwas gefällt, dann das natürlich dann versuche umzusetzen. Und also, aber natürlich, man kann mit jedem Dirigenten spielen, aber die Anzahl von Kollegen, wo man das Gefühl hat, da schwebt man wirklich absolut auf derselben Wellenlänge. Das passiert eher selten, ja.
Und das sind dann die magischen Momente?
Das sind dann die magischen Momente, wo man sich verliert, aber eben nicht nur das Gefühl hat, man hat sich jetzt allein verloren, sondern man ist mit dem Dirigenten ja und mit allen Musikern auf eine magische Reise gefahren.
Also die Freude am Spielen, Emanuel Tegnér-Vorian, die steht Ihnen in jedem Fall ins Gesicht geschrieben. Sie spitzen die Lippen, Sie blasen die Wangen auf wie ein Sportler. Was geht da vor in Ihnen, wenn ein Ton oder wenn eine Stelle ganz besonders gut gelingt?
Also ich muss sagen, ich liebe einfach den Geigenklang. Ich liebe einfach, es ist wie man einen Menschen liebt, so liebe ich den Geigenklang. Es ist ja auch was ganz Wesentliches, die Beziehung zwischen Musiker und Instrument. Und ich habe das Glück, und da bin ich sehr privilegiert, auf einer Stradivari zu spielen, aber die Stradivari hat genau ihre eigene Persönlichkeit und an manchen Tagen hat sie dann keine Lust, wirklich aufzugehen. Und dann, wenn sie doch aufgeht, dann sind das wunderbare Glücksgefühle. Ja.
Also das stellt sich nicht jedes Mal ein. Das ist wie bei der Liebe mit den Menschen. Da gibt es ja auch gute und schlechte Tage.
Ja, genau. Da gibt es dann Beziehungskrisen und weiß was ich was und man mag sich dann nicht ein paar Tage und dann plötzlich, wo man denkt, es ist alles vorbei, dann plötzlich kommen die wunderbarsten Töne heraus. Also
wie war das, als die Stradivari zu Ihnen kam? Gab es da so einen Quantensprung im Spiel, in der Tongebung?
Ich habe davor eben auch das Glück gehabt, auf einer wunderbaren Guadagnini-Violine zu spielen. Und ich bin einfach durch meine Erziehung ja ein loyaler Mensch und Werte wie Treue sind sehr wichtig für mich und Loyalität eben. Und ja, es ist lustig, zum Beispiel mein Duopartner Maximilian Krummer, mit dem ich eben beim Rheingau-Festival spielen werde, er war dabei, als ich die Stradivari sozusagen bekommen habe und er muss immer lachen und erzählen, wie traurig ich war bei der Trennung von der Guadagnini. Also ich wollte das gar nicht realisieren, obwohl da die Stradivari da war, die ja um einiges besser klingt und ja, einfach eine Stradivari zu spielen, das ist ja Traum von allen Geigern. Aber es fiel mir sehr schwer, mich von der Guadagnini zu trennen. Und dann, wo ich dann doch die Stradivari akzeptiert habe, es war ein Finden, weil jede Geige braucht einen individuellen Zugang. Und wie viel man reingeht in die Saite, wie viel man, welche Saiten man spielt und so weiter und so fort. Also da war ein Suchen. Aber mittlerweile muss ich sagen, diese Geige ist, da habe ich meine Stimme wirklich gefunden, ja. Und ich hoffe, es ist ja wirklich schwer, immer vorauszusagen, wie lange man auf so einer Geige spielen kann.
Weil sie ja eben auch jetzt nur leihweise
ist. Weil sie eben kein Eigentum ist. Ja. Und siehe Beispiel Frank-Peter Zimmermann, was da für Dramen sich abgespielt haben. Aber ich hoffe sehr, dass ich auf dieser Violine sehr, sehr viele Jahre spielen darf.
Geht das manchmal im Kopf rum? So, wie lange geht das noch gut mit uns und was mache ich, wenn ich sie wieder abgeben muss?
Gott sei Dank nicht wirklich, zumal ich ja auch ein wirklich sehr freundschaftliches Verhältnis mit den Besitzern habe und mich menschlich sehr gut mit denen verstehe und da eine gegenseitige Wertschätzung vorhanden ist. Ja, also noch mache ich mir da keine Gedanken.
Emanuel Czechnowarian zu Gast im HR2 Doppelkopf. Wir hören noch mal ein bisschen Musik und da greifen wir jetzt mal in ein anderes Fach, auch wenn die Operette Paganini heißt, also auch wieder ein Geiger mit im Spiel ist, aber wir hören jemanden singen. Sie haben sich gewünscht.
Wie kann es auch anders sein, wenn man in Wien aufwächst und die Luft hier einatmen darf? Die Operette ist für mich was ganz Besonderes. Ich habe mir die Arie gern, habe ich die Frauen geküsst, ausgesucht. Ich weiß nicht, letztes Jahr, man hat ja verschiedene Phasen und gerade als sensibler Künstler, da hat man mal eine gute Laune, mal eine schlechte Laune und da war ein Tag, wo ich vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden bin und da hatte ich plötzlich die Idee, jetzt muss ich unbedingt Lea hören. Und ich muss sagen, das hat meinen Tag und die nächsten Wochen gerettet, diese Musik. Und ja, ich werde da sehr, 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 sehr euphorisch, wenn ich die Musik höre.
Jonas Kaufmann singt in dieser Aufnahme.
Geküsst, hab nie gefragt, ob es gestattet ist, dachte mir, nimm sie dir.
Jonas Kaufmann, gern habe ich die Frauen geküsst aus der Operette Paganini von Franz Lehár. Gewünscht hat sich das Emanuel Czechnowarian, der Geiger aus Wien, heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Imke Turner. Herr Czechnowarian, Sie haben eben immer ein bisschen mitgesungen. Wäre das auch eine Option gewesen für Sie? Wären Sie gerne Sänger geworden?
Nein, es soll nur im privaten Rahmen wahrscheinlich bleiben. Obwohl, da gibt es immer lustige Geschichten, dass Musiker dann kurz kurze Rollen bekommen in der Oper. Also ich bin da wirklich, Humor ist für mich was ganz Essentielles im Leben, auch in der Kunst. Und wenn mich irgendein Opernintendant fragt, ob ich der Bote bei La Traviata sein kann, dann würde ich nicht Nein sagen.
Also die Stimme wäre jedenfalls da.
Heute nicht, aber sonst schon, ja.
Wir haben ganz zu Anfang über Ihren Namen gesprochen und warum wir Sie hier als Klassik-Checker vorstellen in HR2 Kultur. Klassik-Check heißt eine Radiosendung, die Sie einmal im Monat machen. Was machen Sie da? Wechseln Sie die Seiten? Reden Sie über andere Musiker?
Ich rede, das ist für mich auch sehr interessant, weil ich durch diese Sendung die Möglichkeit habe, spannende Gäste einzuladen. Also Gäste, die nicht unbedingt Musiker sind, aber eine große Affinität gegenüber der klassischen Musik haben. Also bei den letzten Sendungen war der Domfahrer zum Beispiel von Stephansdom, Toni Faber oder ein Rechtsanwalt, der jeden Tag Geige übt, oder eine Modebloggerin, die auch Klavier spielt. Und ich versuche da immer mit diesen Persönlichkeiten ja Parallelen und Unterschiede zu finden. Aber dann gibt es auch Sendungen, wo ich alleine moderiere, wo es dann etwas ja irgendwie fachkundiger wird. Und da präsentiere ich dann Musikstücke, die mich besonders berühren oder die mich besonders bewegen und beschäftigen.
Weil es Ihnen auch immer darum geht, Publikum zu gewinnen, zu überzeugen davon, wie toll die Musik ist, die Sie spielen, die Sie hören.
Absolut. Und wenn dann sozusagen eine neunte Bruckner im Radio erklingt und der Moderator sozusagen aus der Seele spricht und wirklich einfach in Worte versucht zu fassen, wieso ihn diese Musik so bewegt, ich glaube, das ist schon was Spannendes.
Kennen Sie, wenn Sie gerade jetzt die neunte Bruckner genannt haben, kennen Sie die als Hörer nur oder haben Sie sie auch gespielt? Haben Sie Orchestererfahrung?
Ich habe in der Musikschule im Musikschulorchester gespielt. Ich erlaube mir manchmal auch den Spaß und habe ich immer großes Vergnügen in der zweiten Hälfte, wenn ich das Orchester schon sehr gut kenne und den Dirigenten und wenn niemand da was dagegen hat, dann setze ich mich hin und spiele Orchester. Aber so ein Repertoire, solche großen symphonischen Werke habe ich nie gespielt.
Und funktioniert das, wenn sich jemand mit so einem Solistenton dann ans letzte Pult sitzt und mitspielt?
Ja, ich bin eben kein Freund von solchen Ausdrücken wie Solistenton. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die mit einem unter Anführungszeichen Solistenton spielen. Ich wurde eben in einer anderen Musiziertradition erzogen und also ich kann Ihnen sagen, dass ich zum Beispiel gerade in der Duoliteratur, so in einer Franck-Sonate, ich kann das nicht einmal wirklich beschreiben, wie sehr ich es genieße, zum Beispiel das Klavier zu begleiten. Und das finde ich ganz essentiell, dass man dann sagt, okay, da hat der Kollege sozusagen das Sagen und er führt und ich begleite. Und das Begleiten oder zweite Geige in einem Quartett zu spielen, also da muss man schon breit gefächert sein. Und natürlich, wenn ich in einem riesigen Saal vorne stehe und Sibelius-Konzert spiele, dann muss ich einen sehr, sehr großen, kräftigen und lauten Ton auspacken, aber es ist...
Sie können auch anders.
Ich kann auf jeden Fall anders und es sollte zur Ausbildung gehören, dass man eben dann verschiedene Farben erzeugen kann auf dem Instrument.
Die Krise der Klassik wird viel beschworen, das Publikum altert. Haben Sie, Emanuel Technavorian, jetzt mit Anfang 20 Hoffnung, dass Sie als gereifter Geiger immer noch ein Publikum finden?
Wir werden immer ein Publikum haben. Also die Frage stellt sich da gar nicht, ob man Publikum haben wird oder nicht. Für mich ist die Frage, ob wir ein Publikum haben werden, das versteht, was wir da vorne machen. Das ist die essentielle Frage, weil ich habe oft das Gefühl, dass Menschen dann, wenn sie im fortgeschrittenen Alter sind, sie möchten dann Teil der ich sage mal, gehobenen Gesellschaft sein und Teil dieser Gesellschaft zu sein bedeutet eben, in die alte Oper zu gehen oder im Musikverein ein Abo zu haben. Und wie gesagt, an der Quantität wird es nie mangeln. Nur es geht darum, dass ich mir wünsche, dass wenn ich zum Beispiel etwas versuche, besonders zu interpretieren oder verschiedene Farben raushol, dass das auch verstanden wird. Und zum Glück, jetzt habe ich noch das Gefühl, dass wir so ein Publikum haben. Und es gibt sehr viele Gründe, um pessimistisch zu sein, aber man sollte das vermeiden. Und wir beschäftigen uns mit dieser schönen Kunst und ich bin da sehr optimistisch. Zumal ja die großen Häuser jetzt wirklich diese Education-Projekte, da sind wirkliche Experten am Werk, die sich überlegen, wie man ein jüngeres Publikum erziehen kann. Und das mit Erfolg. Ich habe im April mit den Wiener Symphonikern das Tschaikowski-Konzert gespielt am Vormittag und da war der große Konzerthaussaal voll mit Kindern. Ich bekam dann Rückmeldungen und die direkte Rückmeldung, das war wirklich sehr, sehr schön und stimmt mich auf jeden Fall sehr hoffnungsvoll.
Also Sie engagieren sich auch in diesem Bereich?
Absolut. Also es ist ein wesentlicher Punkt meiner künstlerischen Aktivität.
Weil es auch gerade so einen Spaß macht mit Jugendlichen, wenn man so eine lebendige Rückmeldung bekommt?
Absolut. Ich finde, also ich bin zum Beispiel kein ganz großer, weiß nicht, Chemie- oder Physik-Kenner. Das war auch in der Schule, waren das nicht meine stärksten Fächer. Aber wenn ich Menschen treffe, die mit feurigen Augen und fast irgendwie ohne Luft zu holen mit so viel Enthusiasmus über Physik oder Chemie sprechen, dann plötzlich gehen da auch bei mir Kanäle auf und da wird plötzlich für mich auch diese Welt interessant. Und ich finde, wenn Künstler zu anderen Menschen, eben zu Kindern oder zu Jugendlichen, wenn sie da hinkommen und sagen, stellt euch vor, also ein Tschaikowski-Konzert, und wenn dieser D-Dur-Akkord explodiert und man das dann vorspielt und da alles knallt, ja, also wenn das jemandem kalt ist, dann ist das von vornherein, glaube ich, die Schuld der jeweiligen Person. Aber da bin ich mir sicher, also solche emotionalen Dinge im Leben wie Kunst, wie Musik, wenn man das richtig präsentiert, dann wird das niemandem kalt lassen.
Emanuel Tschechnaworian, zu Gast im HR2 Doppelkopf. Sie sind Geiger. Als 3-4-Jähriger haben Sie aber auch schon den Dirigentenstab geschwungen, neben dem Vater stehend. Da gibt es ein ganz zauberhaftes Video davon zu sehen.
Ja.
Und inzwischen tun Sie es aber auch im richtigen Leben. Sie haben also auch schon die Seite gewechselt mal und dirigieren.
Wie soll ich sagen, ich habe auch mit sehr vielen Dirigenten gesprochen, deren Väter eben eine Dirigierkarriere hatten. Wenn man damit aufwächst, dann hat man das Gefühl, und das Gefühl bestätigt sich eben, wenn man dann vor einem Orchester steht, dass das alles so natürlich ist. Und ich habe eben durfte unlängst das Kärntner Sinfonieorchester in Klagenfurt dirigieren, obwohl ich natürlich für einen Dirigenten bin ich überhaupt noch im Babyalter. Also, aber trotzdem, und ich habe noch nicht die Erfahrung mit zum Beispiel als Geiger, aber ich bin vor dem Orchester gestanden und diese Art von Kommunikation war mir von Anfang an sehr vertraut und es ist ein sehr schwieriges Thema und ein anspruchsvolles Thema, wenn Solisten anfangen zu dirigieren. Ich habe vor 3 Jahren den Wunsch geäußert, eben zu dirigieren, und auch da hatte ich Glück, dass mein Vater jetzt inzwischen als 80-Jähriger mehr Zeit für die Familie hat und mit mir einfach sehr, sehr intensiv gearbeitet hat, so dass ich sagen kann, dass ich das Handwerk erlernt habe und einfach das kapellmeisterliche Know-how zum Großteil beherrsche. Natürlich wird die Erfahrung mich weiterbringen, aber es ist ganz essentiell. Also ich finde, es ist kein Kompliment, wenn man zu einem Dirigenten sagt, der kann gut proben oder natürlich toll. Also wenn man sagt, ein Dirigent ist ein toller Musiker, das ist ja selbstverständlich. Aber für mich sollte ein Dirigent wirklich ein handwerklich brillanter, also die Schlagtechnik sollte da auf jeden Fall stimmen und man sollte ja ein Kapellmeister im besten Sinn des Wortes sein. Und damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt. Wohin die Reise gehen wird, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt sehr genossen und ich hoffe, es werden mehrere Auftritte jetzt folgen. Was für mich nicht in Frage kommt, ist in einem Konzert in eine Doppelrolle zu schlüpfen. Das schließe ich kategorisch aus. Ich finde, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Besonders wenn man Geige spielt. Ehrlich gesagt, wenn ich auch im Saal sitze und sehe, dass man bei einem Mozart-Konzert, Violinkonzert, dann einen Tutti beginnt, mit dem Geigenbogen herumzurudern und zu fuchteln. Wenn man eben in einem Dirigierumfeld aufwächst, dann weiß man eigentlich, dass der Dirigent ja nicht überall gebraucht wird. Ja, man kann auch mal loslassen und das Orchester wird von alleine spielen. Und dieses Herumrudern, das möchte ich selbst diese Sachen nicht machen. Und deshalb werde ich versuchen, das ganz getrennt anzugehen.
Wo möchten Sie in 20 Jahren sein?
In 20 Jahren möchte ich dieselbe Freude beim Musizieren haben, weil wir vorhin gesprochen haben, ob man mit jedem Dirigenten musizieren darf. Also ich weiß nicht, was mich in 20, natürlich nicht, was mich in 20 Jahren erwartet. Aber doch hoffe ich, dass ich in 20 Jahren schon meine Freunde und meine vertrauten Menschen in der klassischen Musik gefunden habe und dass ich dann in 20 Jahren sagen kann, gut, also es ist in dieser Saison oder überhaupt, ich möchte mit diesen ausgewählten Künstlern musizieren, weil ich weiß, wir werden zusammen spielen und das wird eben hoffentlich magisch. Und als Dirigent, ich liebe eben Oper und so weiter, und in 20 Jahren möchte ich dann zurückblicken und sagen, ich habe die schönsten Opern und die schönsten Sinfonien auch mal aufgeführt.
Emanuel Tschechnaworian, zu Gast im HR2 Doppelkopf heute. Mein Name ist Imke Turner und wir hören eine letzte Musik von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen haben für das Gespräch heute. Wir hören Sie nochmal alleine, weil Sie ja noch am Anfang sind, die Chacona aus der Partita Nummer 2 von Johann Sebastian Bach. Emanuel Tschechnaworian.